Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Das Fernsehen ist für Harald Schmidt ein veraltetes Medium. Ihn zieht es ans Theater. In Stuttgart startete er eine neue Showreihe.
Wie vermeide ich CO2? Hey! Radikaler, aktueller, nachhaltiger. Kann man nicht mal anfangen, oder? Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, liebe andere.
Gleich mehr vom Abend für Abgehängte. In San Sebastian ist die Goldene Muschel verliehen worden. Wir ziehen eine Bilanz des Filmfestivals und schauen nach München. An den Kammerspielen inszeniert Stefan Pucher eine Neufassung von König Lear. Sich mit niemandem abstimmen müssen, keine Sitzung ertragen, keinen Chef haben, das ist Harald Schmidts Ding. Fernsehen, ein Medium der Vergangenheit. Die Videokolumnen, die er für Spiegel Online aufnimmt, sind auf Dauer aber auch nicht genug. Im Dönerladen Uetzelbrützel soll ihm die Idee für eine neue Show gekommen sein. Bernhard Kosminski, seit letztem Jahr Intendant des Schauspiels Stuttgart, hat dort mit Schmidt gegessen und mit einem Handschlag war die Sache geritzt. Heute Abend ging der ehemalige Late-Night-Talker mit einer Solo-Show auf die Bühne und plauderte anfangs über Musik von Henry Purcell und Sprachübungen.
Teilweise verbringe ich auch weite Teile des Tages damit, Deutschland so auszusprechen wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Deutschland, Deutschland. Da wird schnell mal früher Nachmittag. Ja.
Michael Lages hat in Stuttgart die erste Folge der Reihe Echt Schmidt gesehen. Herr Lages, haben Sie die Show in guter Stimmung verlassen?
Ja, unbedingt. Und das Publikum hat sie auch in sehr, sehr guter Stimmung verlassen. Schmidt ist ja, das wird immer wieder gerne vergessen, eigentlich ein Theaterkind. Er hat in Stuttgart an der Schauspielschule studiert. Das ist 1978 gewesen, also schon eine Weile her. Dann hat ihn das Düsseldorfer Komödien entdeckt und aus all diesem, also aus einem Schauspieltalent und der Kabaretttaufe, die er bei Karl Lorenz und Lore Lorenz in Düsseldorf erhalten hat, ist ja überhaupt all das entstanden, was danach sich im Fernsehen ausgebreitet hat. Also Theater ist ihm nicht fremd. Er hat auch schon den Lucky in Warten auf Godot gespielt, vor Jahren in Bochum bei Matthias Hartmann. Er ist jetzt in einer Sprechrolle an der Oper in Stuttgart tätig, war auch eine Weile wieder im Ensemble. Also das ist eine Art Heimkehr und er zelebriert das natürlich auch, dass er, der ja schon etwas älter ist, diese Theatervorgeschichte hat.
Ein bunter Abend für Abgehängte war angekündigt. Hat er denn in alle Richtungen ausgeteilt?
Ja, der Abend ist ein bisschen wie die Entrées in der Fernsehshow. Da war es ja auch immer so, eigentlich eine offene Form. Das heißt, er reißt Witze und verbindet sie auf politisch ziemlich angriffslustige Weise. Also das ist natürlich jetzt der Klimaschock, das ist künstliche Intelligenz. Das sind viele andere Dinge, die alltäglich auf der Speisekarte stehen und die verbindet er, indem er wirklich ganz, ganz schnell und außerordentlich akkurat und elaboriert Pointen setzt. Also er ist sein eigener Autor häufig, hat auch immer mal wieder andere gehabt, aber das ist wirklich die hohe Kunst, die man im Kabarett lernt und die in der Theaterversion ja eigentlich auch ein Kabarettabend ist, aber ein sehr, sehr guter. Übrigens, und das ist die Pointe eigentlich dieses Abends im Schauspiel Stuttgart, im Bühnenbild von Italienische Nacht, eine Inszenierung von Callisto Bieto, die da gerade Premiere gehabt hat. Und das wird jetzt immer so sein, er macht 6 Abende am Schauspiel Stuttgart, immer im Bühnenbild von irgendjemand anderem, damit sich keiner irgendwie um was Besonderes kümmern muss. Die Techniker müssen auf den Toneinsatz aufpassen und er redet drauf los, eine knappe Stunde, und hat zum Schluss dann auch noch einen Stargast.
Proben, feste Texte und vor allen Dingen auch andere Leute auf der Bühne sollte es ja nicht geben, weil man, ich zitiere ihn mal, für so etwas im Staatstheater kein Geld rausschmeißen solle. Dafür haben sie ihn bestimmt ganz lieb in Stuttgart. Kann man nach diesem Abend, Michael Lages, sagen, dass Harald Schmidt immer noch der prominenteste Zyniker des Landes ist?
Er ist der sicherste Pointensetzer. Zynisch finde ich das gar nicht so sehr. Es ist ein angriffslustiger Kabarettist, der aber, und das ist der Unterschied zu vielen anderen, die heute sozusagen auf der Comedy-Welle sich bewegen. Einer, der die eigene Rolle und die Rolle des Publikums als Konsument immer wieder sozusagen scharf reflektiert und genau weiß, wann er sozusagen mit der Wurst nach der Speckseite wirft, wann er eine Pointe abholt, die einfach nur da ist, weil sie halt gerade populär auf der Straße liegt. Und dann kann er das Publikum auch ziemlich geschickt und klug auskontern und da bleibt einem das Klatschen dann doch irgendwie in der Hand stecken und das ist auch manchmal gut so. Er ist schnell, wahnsinnig schnell. Der Abend fängt dann in der Hälfte, etwa so nach 30, 40 Minuten, ein bisschen an zu schwächeln, dann greift er zum Text. Er hat natürlich einen Text, er hat eine geschriebene Version, hat Rudi Carrell zitiert, um etwas aus dem Ärmel schütteln zu können, muss man erstmal was reinstecken. Also er schreibt Texte, er verlässt sich auf ein Skript, aber auch auf die eigene Fähigkeit, innerhalb dieses Skriptes wirklich vom Hölzgen aufs Schlöckgen zu kommen und alle möglichen sozusagen Horizonte des gegenwärtigen politischen Diskurses abzufeiern. Und das ist sehr geschickt, sehr klug, manchmal auch schön political incorrect. Und mit dem Gast am Schluss, dem Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister am Klavier, obendrein auch noch irgendwie sympathisch. Und das ist nur wirklich unprobiert. Der kam aus der Probe und hat dann irgendwie noch so ein 20-minütiges Gespräch mit ihm abgeliefert. Da ist Schmidt wirklich ganz, ganz elegant, schnell, frech und wahrscheinlich der Beste seiner Art. Ob das zynisch ist, will ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist erzkomisch und es ist ungeheuer klug.
Das Schauspiel Stuttgart hat die Reihe Echt Schmidt gestartet. Noch 5-mal wird Harald Schmidt in dieser Spielzeit auftreten, um sich und das Publikum zu überraschen. Michael Lages hat sich den Auftakt für Fazit angeschaut. Der Surrealismus, das war die Bewegung, die in den Tiefen der Seele versteckte Sehnsüchte zum Vorschein brachte und in Bilder übersetzte. Alltagsgegenstände spielten in den symbolträchtigen Bildwelten eine zentrale Rolle. Die surrealistischen Künstlerinnen und Künstler haben sie verfremdet, ironisiert und oft absurd entstellt. Das 1936 von Merit Oppenheim mit Fell bezogene Kaffeegeschirr lässt einen heute noch leicht erschauern. Wie stark der Surrealismus das Design der letzten 100 Jahre beeinflusst hat, zeigt ab diesem Wochenende eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Johannes Halder hat dort etliche Objekte der Begierde genau betrachtet.
1921 spickte der amerikanische Künstler Man Ray ein Bügeleisen mit Nägeln und schenkte es dem Komponisten Erik Satie. Der surrealistische Scherzartikel machte ihn zum Pionier einer künstlerischen Praxis, die später vor allem die Vertreter der Pop-Art weiterentwickelten. Kunst als Designprodukt, das sich von Objekten des alltäglichen Gebrauchs inspirieren lässt, sagt der Kurator Matteo Kries.
Was man hier sieht, ist die Bereitschaft des Künstlers, die sich dann auch auf Designer übertrug, die Bedeutung eines Objekts zu unterlaufen und mit der Bedeutung zu spielen. Und das war etwas völlig anderes, als was die Avantgarde oder den Funktionalismus in dieser Zeit interessierte, weil da ging es um praktische Aspekte, um den Gebrauchswert.
Das bizarre Bügeleisen, mit dem man Kleider in Fetzen reißen kann, steht gleich am Beginn der Ausstellung im Vitra Design Museum. Die Räume sind dunkel und geheimnisvoll gestaltet wie eine Höhle, sodass der Besucher gewissermaßen eintaucht in die Tiefen der Seele, in die Ursprünge und Abgründe des Surrealismus. Auch Marcel Duchamps berühmtes Fahrradrad und andere Vorläufer und Ikonen des Surrealismus sind hier zu sehen. Die Wände voller Bilder und Fotos, die Vitrinen voller Dokumente. Der nächste Raum untersucht den spannenden Dialog zwischen einem Gegenstand und seinem Abbild. René Magritte ist wieder mal der Kronzeuge, der uns vor Augen führt, dass sein gemaltes Stückchen Käse eben kein echter Käse ist, auch wenn er das Gemälde vorsichtshalber unter eine echte Käseglocke stellt. Es ist die Magie der Dinge, wo sich scheinbar bedeutungslose Gegenstände in Kunst verwandeln und die Kunst mit ihren Schöpfungen wiederum die Objektwelt inspiriert.
Die Surrealisten waren fasziniert von solchen Dingen, die sie aus der Trivialkultur teilweise entnahmen, aber dann eben auf ihren tiefen psychologischen Gehalt untersuchten, eigentlich wie eine Psychoanalyse unserer Dingwelt. Und das hat natürlich viel mit Design zu tun, weil das alles Alltagsgegenstände waren.
Salvador Dali, der mit der Doppelbödigkeit der Dinge zu spielen verstand wie kein anderer, avancierte rasch zu einem Superstar des Surrealismus. Auch in den USA, wo die Bewegung in den 1930er und 40er Jahren einen regelrechten Hype erlebte. Und es war gewiss kein Zufall, dass in dieser Zeit auch die Grundlagen des modernen Marketings geschaffen wurden, das sich die mitunter fetischhafte Objektfixierung des Menschen zunutze machte, um ihn für den Konsum zu konditionieren.
Da hat der Surrealismus so einen Nerv der Zeit getroffen und die Werbung hat dann auch ganz begierig Motive oder Strategien aus dem Surrealismus aufgegriffen und sich zu eigen gemacht. Diese Motive, denen man sich eigentlich nicht entziehen kann, weil sie so im kollektiven Unterbewusstsein verankert sind, dass sie immer eine Wirkung haben. Das war etwas, was wirklich aus dem Surrealismus direkt in die Werbung einfloss.
Wie man Wünsche weckt und die Erfüllung von Träumen verspricht, wie man mit dem surrealistisch inspirierten Blick in die Seele Objekte der Begierde erschafft, das haben die Designer schnell gelernt. Allerdings hat das Prinzip, auf die Funktionalität zu pfeifen und auch absurden Ideen freien Lauf zu lassen, in der Folge auch eine Menge Kitsch hervorgebracht, wie man hier sieht. Eine lebensgroße Pferdeskulptur als Lampenständer, naja, zum Wiehern. Und Merit Oppenheim in Ehren, doch ihr mit Blattgold belegter Beistelltisch von 1939 mit seinen fragilen Krähenfüßen ist ein Objektwitz, der sich schneller verbraucht, als man seine Teetasse darauf abstellen kann. Ein Fall fürs Kuriositätenkabinett. Auch eine Erotikabteilung hat die Schau, bestückt etwa mit einer Adaption von Dalis legendärem Lippensofa von 1937. Etwas betreten steht man daneben vor der Skulptur des britischen Popkünstlers Alan Jones von 1969. Eine Frau in Reizwäsche, die sich rücklings als Sitzmöbel darbietet, ein schwarzes Lederpolster auf den nackten Schenkeln. Ein Werk, das trotz seiner Ironie heute brisanter erscheint als damals. Männerfantasien eben, typisch für die Surrealisten. Doch denen ging es ja gerade darum, zu provozieren, Tabus zu brechen und sich dem gesellschaftlichen Konsens zu verweigern. Das wilde Denken, dem sie ihre Inspiration verdankten, gilt auch für die Designer als oberste Disziplin. Kontrolle ist der Tod der Kreativität. Immerhin, auch das demonstriert die Schau, etwa am Beispiel einer Vase mit unkonventionell zerfließender Form, kombinieren Designer ihre kreative Denkarbeit heutzutage mit digitaler Technik. Sie geben eine grobe Grundform vor und überlassen den Rest des Prozesses einem Helfer, der auch im Surrealismus eine Rolle spielte, dem Zufall. Und den besorgt ein Algorithmus.
Objekte der Begierde versammelt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Die Ausstellung über das Zusammenspiel von Surrealismus und Design bleibt bis zum 19. Januar geöffnet. In San Sebastian endet heute das 67. Internationale Filmfestival. 15 Filme standen im Wettbewerb um die Concha de Oro, die goldene Muschel. Das Festival im baskischen Seebad ist für den spanischen wie den lateinamerikanischen Film gleichermaßen bedeutend. Der Kritiker Wolfgang Martin Hamdorf besucht es seit vielen Jahren und wir erreichen ihn jetzt, kurz nach der Verleihung der Preise. Die Concha de Oro für den besten Film ging an den brasilianischen Film Pacificado. Herr Hamdorf, was ist das für ein Film?
Ja, das ist eine sehr klassisch erzählte Geschichte aus den Favelas, also den Wohnvierteln in Rio de Janeiro. Und der spielt eben 2016 am Ende der Olympiade, als die Polizei damals ja in blutigen Kämpfen die Kontrolle zurückbekommen hatte über diese Viertel. Und klassische Gangstergeschichte auch insofern, da kommt ein älterer Herr nach Jahren aus dem Gefängnis zurück und er war früher der Chef des Stadtviertels und versucht jetzt, sich da rauszuhalten, also ein ganz altes, klassisches Motiv eigentlich, er merkt aber dann, dass seine Nachfolger also das ganz, ganz schlimm machen und er ergreift dann eben seine Maßnahmen. Also eine Mischung, ganz interessant, aus klassischem Gangsterfilm und eben so einem Blick in die Welt der Favelas.
Und finden Sie, dass der Preis, der Hauptpreis, gerechtfertigt ist?
Es war jetzt nicht der beste Film im Wettbewerb, meiner Meinung nach. Also stellenweise ist er natürlich sehr vorhersehbar. Man hat ja manchmal das Gefühl bei diesen Filmen über die Favelas, dass man sogar die Treppen schon kennt oder die kleinen Wege und auch die... Es sind halt so manche Klischees, die da eben doch sehr bedient werden. Aber andererseits hat er eine wunderschöne Bildgestaltung und auch von den Schauspielern her ist er sehr gut.
Also wenn dieser Film schon nicht Ihr Favorit war, welche haben Sie besonders gemocht in diesem Jahr?
Das waren zwei. Ich war sehr beeindruckt von zwei spanischen Filmen. Also zunächst Leche de un Ladrón, Die Tochter eines Diebes, das ist ein Spielfilmdebüt aus Barcelona, ein Vater-Tochter-Konflikt und ein Sozialdrama, das die Regisseurin Belén Funes ganz beeindruckend auch in diesen Stadtvierteln gedreht hat, die nun wirklich keiner kennt von Barcelona, diese sozial benachteiligten Vorstädte. Es geht um eine junge Frau, die sich mit Putzjobs über Wasser hält, in ja, so einer Asylwohnung eigentlich von der Stadtverwaltung wohnt und zusätzlich noch alleinerziehende Mutter ist. Und ihr Vater kommt aus dem Gefängnis raus, aber die beiden finden nicht zusammen. Und was ich an dem Film sehr beeindruckend fand, war diese natürliche Form der Darstellung, also wie sie das auch inszeniert hat. Und auch die Schauspielerin Greta Fernandes ist sehr beeindruckend. Und ihr Vater in dem Film ist auch ihr wirklicher Vater, also ein sehr bekannter spanischer Schauspieler, Eduard Fernandes, und die beiden machen das wirklich wunderbar. Und der zweite Film, der auch sehr, sehr beeindruckend ist, ist La Trinchera Infinita, der endlose Schützengraben. Der führt also zurück in den spanischen Bürgerkrieg und zeigt, wie ein Mensch 33 Jahre lang im Keller seines eigenen Hauses versteckt lebt. Und man sieht eben, wie er altert in diesem Keller, und draußen wird dieses faschistische Regime eben auch langsam älter und seine ehemaligen Todfeinde auch. Und das ist schon auch von der Kameraführung, von der Bildgestaltung sehr, sehr, sehr wunderbar gemacht und von der schauspielerischen Leistung auch sowas zwischen Klaustrophobie und Paranoia. Für ihn hört der Krieg eben nie auf. Und der hat auch den Preis für die beste Regie und das beste Drehbuch bekommen und auch den Preis für den besten baskischen Film.
15 Filme sind dieses Jahr in den Wettbewerb gegangen. Wie, Herr Hamdorf, finden Sie den Jahrgang insgesamt betrachtet?
Ich fand ihn etwas schwächer als in vorhergehenden Jahren. Also bei manchen Filmen hat man das Gefühl, das ist einfach unausgegoren. Die Geschichten sind schlecht konstruiert und manches war auch einfach mittelmäßig. Aber es gab eben auch sehr, sehr schöne, sehr gelungene Beiträge, also gerade auch über ihren sozialen Blick, den sie haben. Es gab einen Film aus England über Mädchen in Ost-London, die aus den verschiedensten Kulturen kommen, auch teilweise aus sehr armen Familien, aber eben über ihre Freundschaft dann doch so eine Lebensfreude auch entwickeln. Das war echt ganz, ganz schön. Und schön war auch der deutsche Beitrag, das Vorspiel von Ina Weiß und Nina Hoss. Nina Hoss in der Hauptrolle, die eben eine ehrgeizige Geigenlehrerin spielt. Und über diesen Ehrgeiz merkt man auch, wie so ihr ganzes privates und berufliches Leben so langsam zerbröselt. Und für diese Rolle hat Nina Hoss auch den Preis für die beste Schauspielerin erhalten. Also sie hat ihn halb erhalten, gemeinsam mit Greta Fernandes aus dem Film, den ich eben dann erwähnt hatte.
Das ist ja ein großer Abend für Nina Hoss, denn beim Hamburger Filmfestival hat sie heute Abend den undotierten Douglas Sirk Preis erhalten vor der Premiere ihres Films Pelikanblut. Und das Vorspiel lief ebenfalls in Hamburg. Der baskische ETA-Terrorismus, der endete erst vor kurzer Zeit. Ist denn die politische Situation im Baskenland auch ein Sujet von Filmen, die nach San Sebastian eingeladen wurden?
Ja, er ist auf jeden Fall, was in San Sebastian ja auch sehr stark ist, ist der baskische Film. Es gibt ja auch eine sehr, sehr große Filmproduktion zwischen Bilbao und San Sebastian. Und da ist die politische Gewalt und der Friedensprozess, das sind ganz, ganz wichtige Themen für die Filmemacher. Es lief ein Dokumentarfilm, der lief auch im Kino schon in Spanien und der wurde hier jetzt nochmal in der spanischen Filmreihe gezeigt. Der heißt Zubiak, das heißt auf Baskisch Brücken. Und erzählt vom Leben eines sozialistischen Abgeordneten. Und der Juan Mari Jauregui, der wurde eben im Jahr 2000 von der ETA ermordet. Und dieser Film erzählt sein Leben eben über einen ganz, ganz, ganz schwierigen Dialog zwischen seiner Witwe und seinem Mörder. Also die sitzen zusammen und unterhalten sich, was natürlich extrem schwierig war, das überhaupt zustande zu bringen. Und am Ende gibt es eben so wirklich sowas wie eine Hoffnung auf Frieden oder auf Vergebung. Und das macht den Film halt eben nicht nur für das Baskenland, sondern auch für ganz Spanien so wichtig.
In San Sebastian geht heute das 67. internationale Filmfestival zu Ende. Der Brasilianer Pasto Winters hat für Pacificado den Hauptpreis, die Goldene Muschel, gewonnen. Vielen Dank an Sie, Wolfgang Martin Hamdorf, für all die Informationen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Caroline Kuban. Fast 75 Jahre nach ihrer Zerstörung sind in Dresden die königlichen Paraderäume im Residenzschloss wiedereröffnet worden. Die barocken Räume wurden 3 Jahre lang bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Sachsens legendärer Kurfürst August der Starke hatte die Räume anlässlich der Hochzeit seines Sohnes umbauen und kostbar ausstatten lassen. Im Zweiten Weltkrieg waren sie völlig zerstört worden. Andreas Berger.
Gut 40 Millionen Euro investierten der Freistaat Sachsen und der Bund in die Neuschöpfung des Herzstücks des Renaissancebaus. Riesige Deckengemälde, Gold, Silber, Meißner Porzellan und kostbarste Wandbehänge vermitteln dem Besucher einen Eindruck vom Anerkennungsstreben des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs in der Zeit des Barock. Mit der Eröffnung der Paraderäume sind aktuell 80% der Ausstellungsfläche des 1945 zerstörten Schlosses wiederhergestellt.
Der russische Regisseur Mark Sacharow ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit, wie das Lenkom-Theater in Moskau mitteilte. Dort war er von 1973 bis zuletzt künstlerischer Leiter. In 4 Jahrzehnten brachte er mehr als 40 Aufführungen auf die Bühne und prägte die Theaterlandschaft Moskaus entscheidend mit. Sacharow, der sich auch in Deutschland einen Namen gemacht hatte, führte darüber hinaus bei zahlreichen Filmen Regie. Mehr als 8 Jahre nach den Anschlägen in Oslo und Utøya mit 77 Toten ist in Norwegen ein Mahnmal zu Ehren der Opfer enthüllt worden. An der Zeremonie vor dem Osloer Dom nahmen neben dem Bürgermeister der norwegischen Hauptstadt Johansen auch Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit teil. 2011 hatte der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik auf der Insel Utøya Dutzende jugendliche Teilnehmer eines Ferienlagers erschossen. Christian Riedel.
Das Monument Jernrosene, deutsch die Eisenrosen, besteht aus rund 1000 eisernen Rosennachbildungen. Sie sollen an die Reaktion der Norweger auf die Anschläge erinnern. In den Tagen und Wochen nach den Vorfällen hatten tausende Menschen Rosen vor dem Dom der Hauptstadt abgelegt und den Platz damit in ein Blumenmeer verwandelt. Am selben Ort steht nun das Kunstwerk. Die Rosen wurden von Menschen aus aller Welt geschmiedet, darunter auch Überlebende und Angehörige der Opfer.
Erst kürzlich sind die Münchner Kammerspiele von der Zeitschrift Theater heute zum Theater des Jahres 2019 gewählt worden. Und da diese Spielzeit die letzte des Intendanten Matthias Lilienthal ist, schauen wir interessiert hin. Ihm ist es gelungen, ein ehemaliges Ensemblemitglied zurückzuholen an die Kammerspiele. Heute Abend stand Thomas Schmauser nach 2-jähriger Abwesenheit wieder auf der Bühne und spielte König Lear. Außer sich vor Wut, nachdem seine älteste, ihm liebste Tochter Cordelia Schmeicheleien verweigert und nichts auf das väterliche Erbe gibt.
Was ein Nichts an nichtiger Rede! Wo ist denn da ein Funken Liebe? Vielmehr spüre ich aus all dieser Distanz einen stillen Hass durch, der mein Blut verdickt, die Klappen lähmt, das gesamte System sabotiert. Und Attacken dieser Art kann ich mir hier einfach nicht mehr leisten. Du bist eine Gefahr. Von nun an bleibst du mir fremd. Kein Gedanke, kein Pulsschlag mehr an dich zu verschwenden. Geh mir aus dem Licht.
Wo Liebe war, ist für Lear nur noch Dunkelheit. Sven Rickliffs hat sich angeschaut, wie Stefan Pucher Shakespeares Drama inszeniert hat. Er hat dafür eine Neuübersetzung des Schriftstellers Thomas Melle benutzt. Lear kocht vor Wut, wir haben es gehört, die aufrichtige Cordelia wird enterbt. Herr Rickliffs, wie viel Raum gibt Stefan Pucher ihr und den Schwestern in seiner Inszenierung?
Ich würde erstmal sagen, Thomas Mello hat mehr als eine Neuübersetzung geliefert. Es ist sicherlich auch eine Bearbeitung, nicht nur durch Modernismen in der Sprache oder auch dadurch, dass der König internetaffin ist und ein Gefolge von 1 Million Followern hat, sondern auch durch eine starke Reduzierung des Personals, durch Genderwechsel etwa. So ist zum Beispiel der Graf von Gloucester, also die zweite große Vaterfigur neben Lear bei Shakespeare, jetzt die Gräfin von Gloucester, also eine Mutterfigur. Wie überhaupt tatsächlich, und da kommen wir auf die Frage zurück, die Frauenfiguren in dieser Version von Thomas Melle stark in den Fokus rücken. Und wenn man es vereinfachend herunterbricht, spiegelt Melle in diesem großen alten Shakespeare-Drama den Umbruch, heutigen Umbruch wieder, in dem wir uns eben gerade befinden. Also das Ende des weißen alten Mannes, der noch in seinem letzten Aufbäumen ist, und die Übernahme der Macht durch Frauen, wobei sich zum einen die Frage stellt, wie viel Brutalität und Gewalt bei so einer Machtübernahme legitim ist und was auf sie folgt. Also entweder das weiter so, wie bisher nur unter anderen geschlechtsspezifischen Vorzeichen. Dafür stehen die Schwestern Regan und Goneril. Oder ein Neuanfang unter ganz anderen Vorzeichen. Dafür steht dann eher Cordelia. Also ein klares Ja auf die Frage, diese Schwestern sind in dieser Interpretation mit einer ganz starken Gewichtung ausgestattet.
Und wie radikal will Lears Tochter Cordelia die Zukunft gestalten?
Ja, die bleibt im Grunde genommen ein bisschen unterbelichtet, weil ihre beiden ja bei Shakespeare sehr stark böse konnotierten Schwestern das Zepter übernehmen und noch einmal, so wie es immer schon war, nämlich mit Gewalt die Macht übernehmen und dann am Schluss sagen, so und jetzt, also praktisch ins Publikum hinein und jetzt ist alles offen, also jetzt können wir die Frage stellen, wie gehen wir weiter? Das heißt also, Goneril ist letztlich auch eine der Toten, nicht nur bei Shakespeare, sondern auch in dieser Version und damit natürlich auch eine derjenigen, die untergeht.
Stefan Pucher haftet ja der Ruf des Pop-Regisseurs an. Die Schauspielerinnen tragen meist schickes Design, Musik spielt immer eine Rolle. Hat er dieses Image bestätigt?
Ja, schickes Design ist ganz klar in dieser Bühnenästhetik für diesen Lear auch wieder zu finden. Wobei man jetzt sagen könnte, Lear wäre hier eher ein Modezar als ein König. Das ganze Ensemble tritt in Designerklamotten à la Versace auf, so aus den 80er Jahren. Also Glitzerschlaghosen und bunteste Flora und Fauna aufgedruckt. Dazu hängt auch noch diese berühmte Medusa von Versace darum. Also wobei die Medusa jetzt Thomas Schmausers Gesicht hat und zudem hinter einem Klo hängt, das wiederum in einem drehbaren Kubus auf der Bühne eingebaut ist, auf denen sich dann die Videogroßaufnahmen abspielen, die teilweise diese Inszenierung auch auszeichnen, wobei die immer etwas Verzerrendes und Überzeichnetes haben, was die ganze Inszenierung auszeichnet, die sich einerseits sehr ernsthaft mit dieser aktuell sich verschiebenden Machtkonstellation beschäftigt, auf der anderen Seite ihren poppigen Humor auch nicht lassen kann. Das heißt, jeder bekommt dann tatsächlich auch eine Chance auf eine Pop-Einlage. Edgar, zum Beispiel der Gloucester-Sohn, der dann als irrer Tom, wie es bei Shakespeare heißt, über die Heide geistert, der schwebt hier als Major Tom mit E-Gitarre aus dem Bühnenhimmel ein. Das heißt, es ist immer auch eine Ironie dabei, ohne allerdings den ernsthaften Kern dieser wirklich sehr einleuchtenden Neusicht auf den alten Lear auch nur einmal zu verraten. Und das macht sehr viel Spaß in diesem neuen Lear, an dem Münchner Kammerspielen.
Noch ganz kurz, Herr Reglefs, ein Wort zu Thomas Schmauser in der Titelrolle. Wie war er?
Der ist weniger exzentrisch, als man ihn gewohnt ist. Er lässt seinen Zweifel und auch seine Verwunderung zunächst einmal laut werden, dass dieser Lear für 1000 Jahre Patriarchat hier büßen soll. Und erst zum Schluss kommt dieses Verrückte und traurig Verrückte aus diesem Schauspieler mehr und mehr herausgekrochen, was man so von ihm gewohnt ist und was man auch so sehr an ihm liebt.
An den Münchner Kammerspielen hat Stefan Pucher Shakespeares König Lear inszeniert in einer Bearbeitung von Thomas Melle. Unser Kritiker war Sven Reglefs. Im Konzentrationslager Buchenwald waren Menschen aus ganz Europa interniert. Mehr als 56.000 kamen im Lager um, geschwächt von Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie und der Schinderei im Steinbruch. Der ist aktuell wieder in die Schlagzeilen geraten. Es sollen Grabungen stattfinden, weil die Gerüchte, dass sich in Hohlräumen des Steinbruchs wertvolles Raubgut befinden könnte, bis auf den heutigen Tag nicht verstummt sind. Der spanische Schriftsteller Jorge Semprún war in Buchenwald gefangen. Auch der spätere Diplomat Stefan Essel, Autor des millionenfach gedruckten Buches Empört euch. Stefan Pabst lehrt Literatur an der Universität Halle. Er hat Kollegen zu einer internationalen Tagung nach Weimar eingeladen. Sie ging heute zu Ende. Guten Abend, Herr Pabst.
Guten Abend.
Wie erklären Sie sich, dass Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald häufiger als Überlebende anderer Lager über ihre Grenzerfahrungen geschrieben haben?
Na, man muss die unterschiedlichen Lager voneinander unterscheiden. Es sind unterschiedliche Häftlingsgruppen dort interniert gewesen und die Lebenswirklichkeit dieser Häftlingsgruppen war sehr unterschiedlich und das schloss dann natürlich auch die Überlebenswahrscheinlichkeit ein. Es ist nicht nur der große Unterschied zwischen sogenannten Vernichtungslagern und anderen Konzentrationslagern, sondern auch innerhalb dieser Lager gab es nochmal Unterschiede und dann war Buchenwald das größte Lager auf deutschem Boden. Das ist sicher ein Grund, warum es viele Zeugnisse über das Lager gibt, auch Zeugnisse aus sehr unterschiedlichen Häftlingsgruppen. Es war kein Vernichtungslager, sondern es war ein Lager, wo es zum Beispiel eine sehr große Gruppe von politischen Häftlingen gab. Und diese unterschiedlichen Gruppen hatten unterschiedliche Überlebenswahrscheinlichkeiten. In Buchenwald waren sie etwas höher als in anderen Lagern. Es gibt den ersten Blick sehr zynischen Satz bei Imre Kertész, der ja auch in Buchenwald war. Da schreibt die Hauptfigur oder sagt die Hauptfigur, in diesem schönen Lager wollte ich bleiben. Ja, das ist natürlich der Zynismus, mit dem dieser Text auch spielt. Aber es ist auch eine Unterscheidung zwischen Auschwitz und Buchenwald, die der Text an dieser Stelle macht.
Welche Bücher, Herr Pabst, haben in den Nachkriegsjahren denn Debatten auslösen können?
Es sind unterschiedliche Bücher. Also ein Ertrag der Tagung war natürlich auch ein Blick auf all die Bücher, die keine Debatten ausgelöst haben, weil sie nirgendwo bekannt geworden sind. Eine Reihe von bedeutenden Büchern, die bis heute wenig gelesen werden, wie H.G. Adlers Das Panorama. Texte, die am Rand standen, auch wegen der Emigrationsbedingungen der Autoren. Und es gab Texte, die im Zentrum standen und die auch Debatten ausgelöst haben. Das sind natürlich für die Bundesrepublik Eugen Kogon, Der SS-Staat, das war in der DDR Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen, von dem man ja sagen kann, er löst bis heute Debatten aus. Ja, also in der DDR gewissermaßen als Musterbeispiel der kommunistischen Widerstandserzählung. Nach 1989 hat er dann Debatten ausgelöst, weil man sich vor allem darauf kapriziert hat, diese kommunistische Widerstandserzählung zu dekonstruieren. Und heute ist man damit beschäftigt, gewissermaßen die Dekonstruktion dieser Widerstandserzählung zu kritisieren. Also der löst bis heute Debatten aus und eine Reihe von französischen Texten, vor allem die Texte von David Rousset, Univers Concentrationnaire und Le Jour de Notre Mort, die sich dann auch mit als erste Texte daran gemacht haben, unterschiedliche Lager miteinander zu vergleichen, also sowjetische Lager und nationalsozialistische Lager, und damit natürlich Debatten ausgelöst haben, weil das eine Entdeckung war, die provokant war, weil es eine Entdeckung war, die propagandistisch auch ausgewertet werden konnte. Vielleicht in Frankreich auch mit dem Spezialfall, dass es eine ganze Reihe öffentlicher Intellektueller waren, die eine Lagervergangenheit hatten und eine ausgesprochen prominente Sprecherposition. Denn es ist ja nicht nur Rousset, das ist ja eben auch der genannte Semprun.
Es gab viele Internierte aus Polen und Russland in Buchenwald und heute einen Vortrag zu Buchenwald in der Literatur und im Radio der 50er und 60er Jahre in der Sowjetunion. Wie viele mündliche Zeugnisse wurden denn aufbewahrt oder gesammelt überhaupt?
Also mit den mündlichen Zeugnissen, das ist tatsächlich überschaubar. Das hat wahrscheinlich auch medientechnische Gründe. Natürlich gab es ein Radio, aber sozusagen die Aufnahmemöglichkeiten waren nicht so verbreitet. Es gibt im Moment ein Projekt, das wird an der Jenaer Uni von Axel Dossmann, einem Historiker, betreut, zu Henrik M. Boder. Das sind Interviews, die teilweise mit ehemaligen Lagerhäftlingen geführt wurden, kurz nach der Befreiung. Der kam aber aus Amerika. Dann gibt es natürlich in der Sammlung der Shoah Foundation, nicht, das sind ja vor allem Holocaust-Geschichten, die da gesammelt werden, aber in der Endzeit des Lagers, 44, 45, wenn die Lager in Polen aufgelöst werden, kommen noch viele dieser jüdischen Häftlinge auch durch Buchenwald. Das heißt, in diesen Interviews der Shoah Foundation gibt es dann hier und da auch mal einen Verweis auf Buchenwald. Und dieser Sowjetunion-Beitrag, den Sie jetzt ansprechen, von Julia Landau, die hat sich mal der Erinnerung an das nationalsozialistische Lager in der Sowjetunion zugewandt. Und da geht es um die, wie soll man sagen, symbolische Verbreitung der Lagererinnerung über ein Lied, Buchenwalds Ginabat, das Sturmgeläut von Buchenwald. Das bezieht sich dann aber schon auf das Monument, das im Rahmen der Eröffnung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte 1958 errichtet worden ist in Buchenwald und ist symbolisch so verdichtet, dass man fast gar keinen konkreten Bezug mehr zu dem Lager selbst herstellen kann.
Sie haben, Herr Pabst, die Tagung Buchenwald in Europa überschrieben. Gibt es denn so etwas wie eine Kernaussage, zu der Sie gefunden haben?
Naja, gut, die Kernaussage stand in gewisser Weise vorher fest. Wir kennen den allergrößten Teil der Texte nicht. Es ist tatsächlich eine unübersehbare Menge von Texten im Grunde, die man nicht kennt. Also eine Fülle von holländischen Texten, die ich dort erst kennengelernt habe, polnischen Texten. Ich bin teilweise beim Mitschreiben gar nicht mehr, hinterhergekommen bei diesen Texten. Und tatsächlich hat sich ergeben, dass sozusagen als Forschungsmöglichkeit man sich mal damit beschäftigen müsste, welche Texte in welchen Ländern eigentlich kanonisiert sind, welche Texte vielleicht noch übersetzt werden sollten. Ja, ein wahnsinnig aufregender Text meines Erachtens hat der Polonist Alfred Gall vorgestellt von Mieczysław Luczynski, die alte Garde, also ein Text, der sich mit der Sprache des Lagers auseinandersetzt, in einer dramatischen Form, was sehr selten ist. Es gibt Texte von Rousset, die bis heute nicht ins Deutsche übersetzt sind. Also insofern könnte man sagen, wir wissen ein bisschen genauer, wie die Lücke aussieht, von der wir vorher schon wussten, dass es sie gibt.
In Weimar im Goethe-Schiller-Archiv fand das viertägige Kolloquium Buchenwald in Europa statt. Stefan Pabst hat die Tagung konzipiert und geleitet. Ihnen, Herr Pabst, besten Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Und was in dieser Woche die Feuilletonisten bewegte, das hat Klaus Pukatzki festgehalten.
Der Herbst könnte so schön sein, befand die Neuzürcher Zeitung. Er sollte ein unbeschwertes Genießen werden, ein Sitzen im Nebel, ein Warten auf die ersten reifen Trauben und auf die Melancholie, zählte Daniel Muschionico auf. Und der herbstliche Dichter Theodor Storm hätte uns dabei noch das fallende Laub in den Schoß geworfen und den holden Wein dazu eingeschenkt. Doch da ist der Kürbis, nahm uns Daniel Muschionico jede melancholische Anwandlung. An Straßenrändern, wenn man über Land fährt, im Einrichtungshaus, wo man sich nach einer unverfänglichen Winterdecke umsieht, im Schuhgeschäft wird man über eines der Dinger stolpern. Der Nebel steigt, es fällt das Laub, schenkt dir einen Kürbis. Solches Pathos, völlig frei von Kitsch und Floskeln, kriegen Referenten und Redenschreiber niemals hin, lobt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die Rede der Umweltaktivistin Greta Thunberg beim Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Die Augen aller künftigen Generationen sind auf euch gerichtet. Und falls ihr euch entscheidet, uns im Stich zu lassen, werden wir euch niemals vergeben, wird die neue Trägerin des alternativen Nobelpreises zitiert. Seit etwa einem Jahr ist Greta Thunberg jetzt eine öffentliche Person, schreibt Claudius Seidel. Aber jene, an die sich ihre Ansprache in New York gerichtet hat, sind im Wesentlichen indifferent geblieben. Manchmal dauert es eben etwas länger, bis sich etwas zum Guten wandelt. Wir haben geoutete Minister, Stars in allen Bereichen der Kultur und unzählige andere Homosexuelle, die ihr schwules Leben genießen. Gott sei Dank, fasste die Tageszeitung Die Welt zusammen und unterschlug uns dabei den ersten Transgender-Bataillonskommandeur der Bundeswehr. Für die Schwulen ging die Nazi-Zeit erst im September 1969 zu Ende, erinnerte Tilman Krause an ein Jubiläum in diesen herbstlichen Tagen. Die Gay-Community hat im Sommer dieses Jahres mit viel Aplomb den Aufstand der Tunden, Drag-Queens und Stricher in der New Yorker Christopher Street gefeiert. Dass aber vor 50 Jahren sich auch für die deutschen Homosexuellen wichtige Dinge ereigneten, hat niemand hierzulande so recht auf dem Schirm. Vielleicht, weil die Erinnerung an das, was damals zumindest formal juristisch ein Ende hatte, auch einfach zu schmerzlich ist. Wohl wahr, dahinter verbirgt sich nämlich einer der widerwärtigsten politischen und juristischen Aspekte der alten Bundesrepublik. Wir waren nämlich bis zur Liberalisierung des Paragraphen 175 im Jahr 1969 von allen demokratisch regierten Ländern dasjenige, das die rabiateste Diskriminierung von Homosexuellen betrieb. In der Bundesrepublik, nicht in der DDR, war bis zum September 1969 der Paragraph 175 in der von den Nazis 1935 verschärften Form gültig. Bis Gustav Heinemann, der aufrechte Christ aus dem Ruhrgebiet und spätere Bundespräsident, als Bundesjustizminister Ende der 60er Jahre mit aller Kraft die Reform des Ekelparagraphen vorantrieb. Rolf Kühn ist die personifizierte deutsche Jazzgeschichte, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu unserem Jubilar der Woche. Der Ästhet und musikalische Gentleman, so Wolfgang Sandner, Herr Jazz, wird 90 Jahre alt. Der Jazzklarinettist Rolf Kühn wurde 1929 in Köln geboren, stand in der Süddeutschen Zeitung. 1950 wurde er erster Saxophonist des Rias-Tanzorchesters in Berlin. 1956 wanderte er in die USA aus und spielte dort mit Billie Holiday und mehrere Jahre im Orchester des Jazz-Superstars Benny Goodman. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland leitete er von 1962 an das NDR-Fernsehorchester und wurde zu einem der berühmtesten deutschen Jazzmusiker, schrieb Arne Reimer. Ob er denn auch im hohen Alter noch jeden Tag übe, fragte er unser Geburtstagskind. Jeden Tag ungefähr 2 Stunden, war die Antwort, und dieses kann jeder bestätigen, der dem ganz bescheidenen, angenehmen Mann mit seinem Klarinettenkoffer schon einmal im Fahrstuhl unseres Berliner Funkhauses begegnet ist, wo er sich des Abends seinen ruhigen Raum zum Üben sucht. Manchmal landet man im Tal der Tränen, hieß es in der Neuen Zürcher zum Üben mit einem Musikinstrument an sich. Kein Wunder, sind Übende oft einsam. Ihre Vereinzelung mag auch an jene Gestalten erinnern, die nur mit Büchern und Bildschirmen, mit Pads und Konsolen kommunizieren. Besser vergleicht man sie allerdings mit den Yogi und Yogini, die Geist und Körper dank Gymnastik und Meditation in Balance bringen, meinte Uli Bernays. Ich habe mich als kleiner Junge in ihren Klang verliebt und sie als Lebenspartnerin akzeptiert. Es ist eine komplizierte Geliebte, aber ich bin froh, dass sie noch da ist, erzählte Rolf Kühn im Interview mit der Süddeutschen über seine Klarinette. Mein Selbstvertrauen kam durch enormen Fleiß und die vielen Erfahrungen, die ich schon in Bands gemacht hatte. Ich war damals ja auch schon 27. Mein Vater war Akrobat im Zirkus und ich habe als kleiner Junge mit ihm und meinem Opa hart trainiert, auch wenn die Turnhalle bei Schnee und Eis sehr kalt war. Da habe ich gelernt, was Disziplin bedeutet. Glückwunsch, Rolf, und bis bald im Fahrstuhl.
Klaus Pukaski hat gratuliert und auf die Kulturseiten dieser Woche geschaut.